Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nora Hespers.
Ich bin Rita Molzberger.
Und wir haben heute ein Thema, das mich schon ein paar Mal angelächelt oder angesprungen hat.
Was denkst du denn gesagt? Wir haben nur uns.
Wir machen es nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Ich bin Rita Molzberger.
Und wir haben heute ein Thema dabei. Da habe ich Rita gesagt, da musst du dich gar nicht vorbereiten.
Mhm.
Das hat auch gar nicht geklappt. Rita hat schon wieder hier einen klein beschriebenen Zettel dabei.
Ich kann das nicht. Ich bin sowieso so blank in allem, worum es bald gehen wird. Da musst du ganz viel erzählen und ich ganz viel zuhören. Aber ich habe natürlich dann auch Gedanken und die will ich hinterlegen. Also ein bisschen habe ich dann schon noch investiert.
Ja, Rita hat, glaube ich, relativ viel investiert. Ich habe gar nicht so viel gelesen. Ich habe mir vor allen Dingen Dinge angeguckt und angehört. Und das Thema ist mir schon auch mehrfach begegnet. Zum einen haben mir die Autoren des Films, über den wir gleich sprechen, schon im September 2020, also vor einiger Zeit, ein sehr dickes Buch geschickt. Das heißt, Die digitale Seele von Moritz Riesewieg und Hans Block. Die beiden habt ihr hier im Podcast auch schon mal gehört. Mhm. Die haben sich mit den Content-ModeratorInnen beschäftigt und der also krassen Aufgabe, die die machen müssen.
The Cleaners hatten wir.
The Cleaners, genau, richtig. Und jetzt haben die sich beschäftigt mit der digitalen Seele, also auch damit, wie unsterblich werden im Zeitalter künstlicher Intelligenz funktioniert. Und ich fand das ein spannendes Thema und ich möchte mich jetzt schon bei den beiden entschuldigen. Ich habe dieses Buch natürlich noch nicht gelesen. Es ist sehr dick. Bei sehr dicken Büchern habe ich auch immer sehr viel Respekt, weil ich kann nicht Bücher anfangen zu lesen und dann muss ich irgendwann aufhören. Das geht mir auf den Zünder und dann dauert es sehr lange, bis die fertig sind. Und bis ich sie fertig habe, laufe ich permanent mit schlechter Laune rum, weil ich eigentlich lieber das Buch fertig lesen möchte.
Das lässt uns vermuten, wie lange du keinen Urlaub hattest. Schlimm.
Ja, möglicherweise auch das. Also, und deswegen habe ich gedacht, ich nehme das, was mir so über den Weg gelaufen ist. Und zum einen war ich im Sommer bei der Republika in Berlin. Da war Hans Block auch auf einem Panel. Da ging es um den Tod und wie zum Beispiel Apps dabei helfen, Trauer zu bewältigen, aber auch welche komischen Sachen dann damit passieren können. Und zum anderen habe ich erst vor 2 Wochen den Film Eternal You gesehen. Das ist im Prinzip der Film zu dem Buch, das ich gerade vorgestellt habe. Also auch ein Film von Moritz Riesewieg und Hans Block. Und die haben so verschiedene Möglichkeiten sich angeguckt, wie Menschen mit Trauer umgehen und zwar gestützt von künstlicher Intelligenz oder programmierter Intelligenz. Und das fand ich total spannend. Und deswegen habe ich der Rita gesagt, sie braucht sich nicht vorbereiten. Ich erzähle ihr ein bisschen aus dem Film und hoffe nicht zu spoilern, weil ich natürlich möchte, dass wenn der Film bei euch in der Nähe läuft, ihr euch diesen Film anseht. Das ist total eindrucksvoll, fand ich so. Und die erste Szene, die wir darin haben, ist eine junge Frau, die ihren Partner verloren hat und dann sich von diesem Partner nochmal verabschieden möchte. Und es gibt in den USA eine Website, da kann man im Prinzip eine KI füttern mit Nachrichten des Verstorbenen aus Chat-Messages oder was auch immer man da so hat. Und dann kann man aufgrund dieser Chat-Messages ein Gespräch mit der verstorbenen Person führen. Und das ist auch so, dass die Menschen, die das benutzen, berichten, dass sie den Sprachduktus wiedererkennen, dass sie Antworten wiedererkennen, dass manche Sachen darin vorkommen, wo sie denken, das können eigentlich nur wir wissen. Also man geht davon aus, dass diese künstliche Intelligenz sich in die Informationen auch von den Facebook-Profilen holt zum Beispiel. Also alles, was so öffentlich hinterlegt ist, kann diese KI auslesen und auswerten. Und da wir sehr viele Spuren im Netz hinterlassen, ist das Ergebnis dann entsprechend gut oder schlecht. Also wenn es wenig Spuren gibt, ist das Ergebnis natürlich schlechter. Wenn es viele Spuren gibt, ist das Ergebnis halt entsprechend besser. Und irgendwann gelangen die beiden an den Punkt, wo sie ihn fragt, wo er denn jetzt ist. Und sie verbringt Nächte damit, ne? Also man muss sich auch vorstellen, Menschen sind ja in Trauer, auch in einer sehr besonderen emotionalen Situation, sehr vulnerabel. Und sie fragt ihn dann, wo er ist. Und er sagt, er ist in der Hölle.
Und, oha.
Ja, sie findet das total spooky und hat dann, also fragt dann so, okay, wie geht's dir da? Warum kommst du nicht weiter und so? Und er sagt halt, er wäre in so einer Zwischenwelt, er wäre halt irgendwie nicht glücklich, so in dem Zustand. Und auch wenn die Frau weiß, das ist eine KI, aber da diese KI sich so, also die Syntax benutzt, die der verstorbene Partner benutzt hat, ist es für sie total glaubwürdig und sie kann das nicht trennen. Mhm. Ja? Und das fand ich total spannend. Also ich finde das auf sehr vielen Ebenen spannend und dieser Film macht auch noch sehr viel mehr Ebenen auf. Aber die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, was macht das eigentlich? Wer spricht da? Ja, wie viele Informationen braucht man eigentlich, um eine ja, verstorbene Person zu Lebzeiten zu imitieren oder ne, also lebend zu imitieren? Wenn das so geht, brauchen wir dann eigentlich noch einen Körper? Also, weil wir chatten ja auch ganz viel, das ist ja so alltäglich. Du jetzt nicht, Rita?
Ja, ich schicke was übers Short Message System.
Genau, ja, die per SMS, was ja im Prinzip ähnlich ist, ne? Aber sehr viele, also sehr viel unserer Kommunikation läuft ja inzwischen so unleiblich.
Mhm.
Und auch ohne, also auch wenn die Stimme dann dabei ist, aber Stimmen kann man mittlerweile auch super gut imitieren. Das heißt, ich könnte sogar die verstorbene Person, da gibt es auch so eine Szene, da spricht dann die verstorbene Person und wird da, das wird dann so vorgeführt im Kreis der Trauernden, lässt man diese Person dann sprechen, bestimmte Fragen beantworten und so. Also man kann mit der …
Musste man früher Gläserrücken führen, ne?
Ja.
Das haben wir weit hinter uns gelassen.
Ja, aber auch das ein Medium,
jetzt
ne?
Jetzt nur noch Glasfaser.
Genau, die KI als Medium. Ja, aber ich finde das, ich fand das total spannend, weil ich so nachvollziehen kann, warum Menschen das wollen. Aber die, also es sind so viele Fragen anhängig, ne? So, und das eine ist halt, diese körperlose Kommunikation, was macht die eigentlich? Wo dockt die an? Und wie viel Leib brauchen wir eigentlich, um eine Person als solche zu begreifen? Und es scheint so, dass wir keinen anderen Sinneseindruck brauchen als Text auf Papier.
Wobei das
oder
ja
auf Bildschirm.
Ja, in dein anderes Feld, in dem du dich sehr umtust, hineinragt, nämlich,
ja,
dass es ja auch um Erinnerung von Körperlichkeit geht. Es ist ja nicht so, dass das von sich her direkt körperlos gewesen wäre.
Mhm.
Da musste ich an den Film Her denken,
ja,
dass ja wirklich nur das System ist, das nie einen Körper hatte.
Mhm.
Aber üblicherweise gibt es ja sowas wie eine leibliche Begegnung, die ist kurz oder lang. Oder auch nur imaginiert, wenn es dann irgendwie Fotos oder sowas sind auf Profilen. Aber es gibt eine Ebene der vermeintlichen oder echten Leiblichkeit und von der wird sich in dem, was du jetzt erzählt hast, ein Stück gelöst, aber auch nicht ganz, weil man sie immer noch so mit imaginiert und im Prinzip verlängert. Und zum einen ist das natürlich die lange Tradition der Frage von Körper und Geist in der Philosophie, das Leib-Seele-Problem, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal länger drüber gesprochen. Aber es hat ja auch noch die Ebene der Erinnerungen und des Imaginierens und die Frage, ab wann Mensch Mensch ist. Ne? Das hängt natürlich mit der Geist-Körper-Thematik zusammen. Aber wenn wir mit der KI zurückgeworfen sind auf die Fragen, was macht denn künstliche Intelligenz aus? Ist das noch Mensch oder ist das Cyborg? Ist am Cyborg etwas Menschliches? Wenn ja, dann was? Dann müssen wir fragen, was das genuin Menschliche ist. Und das ist, glaube ich, das, was uns da umtreibt, dass wir uns fragen, gehört da Leiblichkeit dazu oder ist es auch menschlich, wenn das irgendwie reiner Geist ist? Kennen wir so nicht.
Reiner Geist, gestatten, mein Name ist reiner Geist.
Kollege von XY. Muss das so sein oder müssen wir Menschsein anders denken?
Mhm.
Und das ist so eine Tradition, die es jetzt seit ein paar Jahrzehnten gibt und die sich abbildet in den Begriffen von Transhumanismus und Posthumanismus.
Mhm.
Das geht ja häufig durcheinander. Da musste ich auch wirklich noch mal näher hingucken, um das klarzuziehen in meinem Hirn, dass kein reiner Geist ist. Hängen wir noch an der Mensch-Logik und hört die Dame, die trauert, den Mensch sprechen, den sie damit erinnert? Oder ist es für sie okay, dass das eine generierte KI ist, die so tut, als ob, und es ist ihre Fantasieleistung, dass das der Mensch sei, den sie kannte? Oder lösen wir uns ganz von der Mensch-Thematik und sagen, ja, das ist was anderes, es ist qualitativ anders, es bedient trotzdem ein Bedürfnis, aber es hat mit Menschsein nichts mehr zu tun. Und diese Frage ist, glaube ich, was einen so unruhig macht daran. Sonst könnte man ja fein sein damit und sagen, na ja, gut, das sind digitale Daten, die werden aufbereitet. Das hat mit dem Mensch, den ich ja kennengelernt habe, ja eigentlich nichts zu tun. Aber was du beschreibst, ist ja genau die Erfahrung, dass man diese Trennung nicht hinkriegt.
Mhm.
Sondern dass man über das vermeintlich Geistige, also eine Stimme, Logik des Sprechens, Habitus, der sich da abbildet und so weiter, dann den Menschen mit vorstellt, den man kennengelernt hatte und sich eben nicht löst davon, dass das menschlich sei. Und in der Literatur ist es tatsächlich so, dass es auch Vorschläge gibt, Cyborgs so zu denken. Ich habe da einen Artikel gefunden, den fand ich schon vom Titel her eigentlich eine gute Antwort auf genau die Frage, nämlich Cyborgs sind auch nur Menschen. Man könnte auch sagen, Cyborgs sind auch nur Menschen gemacht, oder man kann auch die Gegenthese vertreten und sagen, Cyborgs sind gerade keine Menschen. Aber wir sind auf jeden Fall mit diesen Fragen darauf zurückgeworfen, erstmal zu fragen, was ist denn das genuin Menschliche? Und ja, da gibt es seit der Antike natürlich immer wieder Antwortversuche drauf.
Du hast eben gesagt, du musstest mal klarkriegen, was Transhumanismus von Posthumanismus unterscheidet. Ich weiß es auch nicht.
Ja, also die Diskussionen sind auch nicht eindeutig. Ich versuche das immer dann mit den Unterscheidungen, die ich vorfinde, um selbst weiterzudenken. Es ist jetzt also nur ein Denkangebot und ihr Zuhörenden könnt ganz anderer Meinung sein. Aber von der Tradition her gedacht, also wo diese Begriffe herkommen einerseits und auch von den inhaltlichen Schwerpunkten gedacht, das hat Oliver Krüger sehr dezidiert entfaltet, sind es schon zwei verschiedene Denktraditionen. Und da müsste man sagen, der Transhumanismus ist so auf Verlängerung des Menschen hin angelegt. Der kommt aus einer Tradition mit, wie macht man das kryonisch, wie friert man ein oder psychedelisch, wie verlängert man das Bewusstsein oder so. Was macht Menschen längerlebiger, als sie eigentlich sind? Da geht es um Leistungssteigerung und um gekühlte Stickstofftanks und sowas.
Aber da gehört der Leib dann
aber
dazu.
Aber da gehört Mensch dazu, als wie wir ihn kennen. Und der Posthumanismus verabschiedet den Menschen eigentlich in technologischer Richtung sozusagen und sagt, nee, es geht eigentlich um Ablösung des Menschen durch künstliche Nachahmung, also sowas wie Robotik oder so. Das ist nicht ganz anders, aber ich glaube, der Einschlag dessen, wo es hinzielt, der ist schon ganz anders. Also ob man fragt, wie verlängern wir Menschen, meinetwegen auch nur mit einem Chatbot oder so, oder verabschieden wir den Menschen und sagen, das ist ab jetzt klar erkennbar KI. Das sind schon zwei verschiedene Richtungen, in die es läuft.
Und bei der Robotik ist ja dann auch in aller Regel etwas dabei, das sich im Raum bewegt. Und was ich halt so spannend finde, ist, dass diese KI-Geschichten aktuell erstmal vor allen Dingen auf einer geistigen Ebene funktionieren. Da kann ich dir jetzt aber gleich das nächste Beispiel zu sagen, weil da kommen sozusagen nochmal Hologramme mit ins Spiel, die ja auch nicht greifbar sind, die ja auch irgendwie eher so Luft sind, also angemalte Luft oder so. Und da ging es halt darum, dass eine Frau im asiatischen Raum ihre Tochter verloren hat. Und der letzte Eindruck, den sie haben, war sozusagen, dass sie nicht nett war zu ihrer Tochter, weil sie sich nicht gut benommen hat und sie das aber nicht einzuordnen wusste so. Und sie wollte sozusagen sich von ihrer Tochter verabschieden und dann gab es eine Fernsehshow. Und in dieser Fernsehshow haben sie angeboten, per KI und einer 3D-Brille diese Tochter nochmal zum Leben zu erwecken. Und sozusagen ihr eine letzte Begegnung mit ihrer Tochter zu ermöglichen vor Publikum.
Um das zu heilen, was da an Trauma vorlag.
Ja, oder damit sie einen Abschied haben kann. Ne? Also sie muss diese Tochter dann halt auch wieder gehen lassen. Das ist nochmal ein anderer Aspekt. Aber dann kann sie sozusagen nochmal interagieren. Auch da war auch der Wunsch zum Beispiel, sie nochmal ihren Herzschlag zu spüren und so. Das haben sie dann über Handschuhe und Wärme gelöst. Also so kriegst du sozusagen eine bildliche Imagination über die Brille und dann auch aber haptische Impulse über deine Hände, über so Handschuhe und wie sie es noch gelöst haben. Und mit diesem Eindruck konnte sie sozusagen Abschied nehmen. Es war natürlich ein absolut aufwühlender und emotionaler Moment. Und auch da sind also so viele Fragen anhängig, dass wir sie, glaube ich, in diesem Podcast nicht klären können. Aber man kann sich schon vorstellen, ne, was macht eigentlich dieser Eindruck? Es gibt eine Fernsehaufzeichnung davon, dann gibt es eine Schwester zu diesem Kind. Ne, mit welcher Vorstellung der Schwester muss dieses Kind leben? Wie funktioniert das für die Mutter? Ist es ethisch okay, dass da so ein Publikum dabei ist bei so einem wirklich hochintimen Moment? Also ist es okay, da so ein so eine riesen Show draus zu machen auch noch. Also es wird erstmalig gemacht und dann direkt als Show. Also ja, Rita zuckt und schüttelt sich gerade schon. Wobei man glaube ich auch im Kopf haben muss, dass das natürlich eine Gesellschaft ist, die schon sehr viel mit Robotern und künstlicher oder Automation interagiert. Ne? Das glaube ich, da gibt es dann mal weniger Berührungsängste oder dass man einfach in einem anderen Gewohnheit, einem anderen kulturellen Umfeld möglicherweise.
Aber die Frage von Öffentlichkeit und Intimität ist
nicht erledigt. Ja, genau. Die hat sich damit nicht erledigt, aber ich wollte nur sagen, bevor man da jetzt irgendwie sehr krass drüber urteilt, glaube ich, muss man das im Kopf haben, dass da schon ein anderer Umgang auch gelernt ist mit technischer Interaktion oder Mensch-Maschine-Interaktion auf dem Level. Und auch da habe ich mich dann halt gefragt, ne? Also das ist so ein Hologramm oder so eine visuelle Vorstellung, das ist ja auch nichts, das ist ja nicht Robotik. Also in meinen Augen, ne? Das ist so wie, und ich musste direkt daran denken, was ist das eigentlich? Also wir haben zum Beispiel Hologramme von Shoah-Überlebenden, mit denen können wir auch interagieren und sprechen. Wie unterscheidet sich das davon? Also klar, jetzt hat das Kind zum Beispiel nicht zugestimmt, dass man das mit ihm machen darf. Ne? Das Kind kann nicht zustimmen, ihr dürft nach meinem Tod mich sozusagen als Hologramm oder in digitaler Form wieder zum Leben erwecken. Das ist auch spannend. Ne? Die Shoah-Überlebenden haben da zugestimmt. Die haben gesagt, ich möchte, dass meine Erinnerung erhalten bleibt und Menschen auch nach meinem Tod mit mir interagieren können. Und es ist krass, weil am Ende ist es sehr identisch und es sind trotzdem zwei völlig verschiedene Sachen, mit wem man da wie und auf welcher Basis eigentlich interagiert.
Das macht das Thema aus meiner Sicht so spannend, dass die, wie du sagst, anhängigen Fragen im Prinzip ganz verschiedene Diskurslinien bedienen und man die gar nicht so leicht auseinanderkriegt. Die sind total verwoben in diesen Gestalten, in diesen nicht greifbaren und wir sind zurückgeworfen auf sehr einfache Fragestellungen wie, was macht das Menschliche aus, aber auch auf sehr komplizierte, nämlich worüber reden wir hier überhaupt? Was ich auf jeden Fall trennen würde, einfach weil ich dazu nichts sagen kann, ist der ganze psychologische Aspekt, weil ich nun keine Psychologin bin, da müsste man eine einladen. Das fände ich auch total spannend. Also die Frage, was macht das mit den Individuen, wenn sie in diese Begegnungen gehen? Was man aber durchaus lösen kann und auch dem philosophischen Diskurs zuführen kann, ist zum einen die ethischen Fragestellungen, die sich da nun mal abbilden. Also die Frage des rechten Umgangs mit dem Phänomen und auch die Frage nach Leitlinien vielleicht, nach Moralen und solchen Dingen und woraus wir sie gewinnen können. Und die Frage nach der Zeitlogik, denn dieses Überdauern hat auch eine lange, lange Tradition in der Philosophiegeschichte. Die Frage der Zeit ist nun mal was, was Menschen umtreibt. Und auch hier habe ich nach Sichtung der wenigen Quellen, die ich dann doch noch konsumiert habe, das Gefühl gehabt, dass es um unterschiedliche Logiken geht. So ähnlich wie bei Transhumanismus und Posthumanismus, wo man sagen muss, das eine bedient noch die Menschlogik, das andere löst sich von der Menschlogik. Ist es zum Beispiel bei Ewigkeit versus Unsterblichkeit, was ja schon lange Menschen umtreibt, wie verlängern wir etwas? Gibt es das, eine Seele, die man verlängern kann? Das ist ja der Buchtitel auch, den du zitiert hast, die digitale Seele. Die Frage, bewegen wir uns noch in der Logik der uns bekannten Zeit und setzen dann auf so Fragen wie Verlängerung, zyklisch oder linear, wie lange dauert oder so. Oder verlassen wir die Logik der uns bekannten Zeit und sprechen von einer anderen zeitlichen Qualität, für die wir im Zweifel keine gute Logik haben. Und das gibt es auch wirklich schon lange, diese Frage. Genauso wie die Frage nach Körper, Geist, Seele, Leib. Logischerweise, wenn man nach der Seele fragt, muss man fragen, in welcher Zeitlichkeit habe ich die mir denn bitte vorzustellen und in welcher Leiblichkeit. Und es ist relativ unproblematisch, das einzusortieren und zu sagen, da geht es um Unsterblichkeit und ewig, denn das ist so der Negativbegriff zum ewigen Leben, das wäre der Positivbegriff. Dann können wir sagen, na, da geht es darum, wie wir den Tod überleben. Also der Tod wird eintreten, das ein oder andere Mal für jeden Menschen, nicht wahr? Es geht aber um die Frage, wie wir einen Wesenskern erhalten. Mhm. Klar, dann müssen wir fragen, was ist Wesenskern? Dann sagt man Seele, dann sagt man, was ist überhaupt Seele? Dann hat man die Problematik zumindest.
Und dann schläft man wieder eine Nacht nicht.
Ah, ja, genau. Dann muss man so Modelle finden und kann sagen, okay, das ist sowas wie, es ist ein Leben genau wie vorher. Diese Vorstellung gab es auch, dass sich das nach dem Tod so analog zum weltlichen Leben einfach fortsetzt, nur woanders. Mhm. Das hatte ich zum Beispiel, bis ich das mal begriffen hatte, bei Die Brüder Löwenherz von Astrid Lindgren, mhm, dass ich erst mal raffen musste, ach so, das ist nach dem Tod. Ich dachte nur, die sind in einem anderen Land, weil sich die Logik des Menschlichen und der Bruderbeziehung einfach fortsetzt und so.
Das habe ich auch nicht verstanden tatsächlich, als Kind.
Ja, dass das ein Jenseits abbildet und man von einem Jenseits in das andere Jenseits springen kann und so. Das fand ich dann irgendwann sehr viel später mal logisch, aber Naja, ist halt nur ein Modell, wie man Unsterblichkeit denken kann. Man kann auch sagen, das ist irgendwie so ein Schattenreich. Davon gibt es auch relativ viele Vorstellungen, dass man irgendwie so ein Abklatsch des Leiblichen wäre, aber vergeistigter oder so.
Ich denke gerade,
oder
also
bei
Sticker.
Halbem Bewusstsein. Jenseits. Und dann kriegst du halt entweder die Richtung oder die Richtung.
Ja, genau. Ja.
Und da gibt es auch coole Argumente für. Das war mir, ich wusste das, aber das ist mir nochmal neu vor Augen getreten, als ich jetzt gelesen habe. Das Argument bei Platon dafür, dass es diese Art von Unsterblichkeitsreich geben muss, ist, im Phaidon entwickelt er das, edle Menschen haben so eine Sehnsucht nach dieser Art von Unsterblichkeit, das kann nicht enttäuscht werden. Die guten Leute wollen das alle. Also ich mache jetzt absichtlich flapsig, ne? Das heißt doch was, dass die edlen, weisen Menschen sich das alle vorstellen, muss heißen, da geht was.
Also das heißt, auch wenn Kinder als edle Menschen sich vorstellen, sie mögen jetzt ein Eis haben,
ja,
dann
muss
kann
das
man
gehen.
Diese Erwartung nicht enttäuschen.
Ja. So. Gut, kann dann Jahre später oder so, oder ist das Kind dann auch nicht mehr fröhlich.
Absolut, ich kann diese Argumentation was geben.
Ja, ich habe sie jetzt absichtlich auch lächerlich gemacht, aber es ist ja schon so, dass wir sagen, wenn es diesen Grundzug in allen Menschen gibt, wenn das so ein Anthropologikum ist, dass wir uns irgendwie Gedanken über das Jenseits machen, dann muss da irgendwas dran sein. Von nichts kommt nichts, wäre die sehr runtergekochte Art zu argumentieren. Wir haben irgendwoher einen Sinn dafür, dass es Übersinnliches geben sollte. Also müssen wir uns zumindest um diese Frage kümmern. Das heißt nicht, dass das existiert oder in welcher Weise das existiert, aber es heißt, dass diese Frage für uns existiert und das macht ja schon einen Unterschied.
Ja, weil wir uns in Tod nicht vorstellen können.
Ja, genau. Also unsterblich ist dann eben auch immer eine Varianz von lebend.
Mhm.
Das ist ja genau der Punkt. Während bei Ewigkeit jetzt dann was anderes passiert. Da geht es dann nicht mehr darum, das Leben, wie wir es kennen, zu verlängern, andere Vorzeichen, vielleicht so ein bisschen Varianz oder so, sondern da geht es um eine Vorstellung von permanenter Dauer, die wir mit unserer Erfahrung gar nicht sättigen können, weil ich nichts als permanent dauernd empfinde. Ich bin ja geboren und sterbe und ja, alles verändert sich ständig. Also die Erfahrung permanenter Dauer mache ich nicht. Und es ist auch was anderes als die ewige Erstreckung von Zeit, weil es einfach eine andere Qualität abbildet. Und so wird biblisch zum Beispiel Unsterblichkeit gedeutet. Also außerhalb dieser Zeitlogik. Und da müssen wir klar sagen, da kommen wir nicht hin. Ne? Das ist mein Bewusstsein jetzt leider nicht für gemacht. Man kann sich wohl versuchen vorzustellen, wie es wäre, wenn, aber ich verlasse ja die Logik des Zeitlichen qua meiner Vorstellungskraft nicht.
Mhm.
Ich kann mich nur fragen, wie das wäre, wenn. Und ich glaube, dass diese KI Fragen genau dahin deuten. So müssen wir nicht versuchen, die Qualität von Zeit und Unleiblichkeit nochmal anders zu begreifen, als wir das bisher gemacht haben. Und das macht so eine große Unruhe in der Wissenschaft, eine schöne große Unruhe, dass die KI jetzt wirklich was verändern könnte am Menschlichen.
Naja, das tut sie ja schon. Ich habe da, also für mich ist es so, dass ich denke, naja gut, wenn KI das kann und wenn wir das nicht mehr unterscheiden können von dem, was echt ist, das ist das, was mich eher so beunruhigt, ja, dass man eben alles herstellen kann und eben einen Anschein von Echtheit aufdrücken kann. Auf der anderen Seite war es schon immer leicht eigentlich, Dinge, die uns dagelassen wurden, von VorfahrInnen zu fälschen. Also wenn ich mir die Bibel angucke, dann würde ich behaupten, so eine Bibel, sowas, so eine schriftliche Hinterlassenschaft, die ist das ein oder andere Mal schon angefasst worden. Und
meinst du, da sind einfach Geschichten geschrieben worden?
Nein, das ist genau so
Hexe.
Passiert. Schon wieder. Ja. Aber eigentlich wird ja ständig gefälscht. Ne? Also auch Bilder werden gefälscht.
Also die
Bilder
Frage von Echtheit sowieso. Also wenn du sagst, den Stempel des Echten aufdrücken, dann muss man sich ja fragen, was ist dann echt? Ne? Was ist an der KI eigentlich echt? Was macht KI aus? Was macht das Menschliche aus?
Ja.
Aber was macht auch die Lösung vom Menschlichen aus?
Aber als eben nicht fotografiert werden konnte, also wir halten Fotos ja für echt, ja, und als nicht fotografiert werden konnte, haben Menschen die Welt gemalt. Dann gibt es eben fotorealistische Malerei, aber die ist ja auch nicht echt, sondern ist ja auch immer aus dem, also in der Perzeption des Künstlers, dann kommt sie auf eine Leinwand und dann gibt es noch die Perzeption derer, die da drauf gucken. Also das ist ja auch nicht echt und das kann einmal gemalt worden sein und dann kann jemand anders was da drüber malen oder da drauf malen und das muss man auch nicht immer identifizieren können. Deswegen gibt es Forensiker, die sowas dann angucken und so. Von daher ist, finde ich das eine spannende Frage, ob das so viel anders ist. Also
die Urbild-Abbild-Thematik werden wir nicht los. Was wir jetzt wohl nochmal neu haben, ist die Frage, gibt es überhaupt ein Urbild?
Mhm.
Da waren wir uns sehr lange sehr sicher,
dass
wir etwas abbilden, dass es dieses Etwas aber gibt, obwohl alle über Kants Ding an sich schon gegrinst haben und ja, gibt es natürlich nicht. Aber in der alltäglichen Einstellung tun wir ja ständig so, als gäbe es in echt etwas und dann halt in Abbild.
Ja.
Aber das ist halt echt keine so leichte Frage, was das denn ist, was uns qualifizieren lässt. Dieses ist das Original.
Mhm.
Am Menschen kommt halt viel zusammen, ne? Die Leiblichkeit, die Sterblichkeit, die gelebte Geschichte, der Habitus, all das, was wir sinnlich wahrnehmen können. Aber auch da müssen wir letztlich fragen, was macht die Existenz echter als die andere Existenz. Vielleicht sind es einfach nur ganz verschiedene Qualitäten.
Mhm.
Trotzdem ist es ja noch so, darauf können wir uns immer noch berufen. Und dann kommt gleich der Begriff prometheische Scham. Der ist wichtig.
Okay.
Weil noch können wir sagen, aber wir haben es gemacht. Wir haben die KI erfunden.
Ja.
Die sagt, ich bin Herrchen. Du sitzt. Mach das halt nicht mehr. Aber noch ist es ja so, dass es kein derartiges Eigenleben entwickelt hat, dass wir es vom Menschlichen komplett trennen könnten.
Mhm.
Wenn jetzt Menschen keinen Strom mehr produzieren, da ist vorbei. Ne?
Ja.
Muss man ja auch mal, also es hat ja materielle Hintergründe, das Ganze.
Nee, krasse Ressourcen, die da draufgehen gerade für diese Serverlandschaft, die uns diese Illusion verkauft.
Genau. Und Menschen haben halt den Grundzug, geile Dinge zu erfinden, auch schlimme Dinge, aber halt Dinge zu erfinden. Deswegen sind wir Kulturwesen, beziehungsweise andersrum, wir erfinden, weil wir Kulturwesen sind. Auch das haben wir erfunden letztlich. Was dann oft passiert, ist eben diese prometheische Scham. Günther Anders hat das schön rausgearbeitet. Wir haben dann das Gefühl, dass die Produkte dessen uns überholen. Die sind irgendwie ein bisschen geiler als Menschen. Die machen nicht so viel Dreck. Die sind glatt, die sind schön, die haben eine Funktion und nicht so anstrengende Psyche. Die, ne, die Dinge, wir empfinden teilweise gegenüber den Dingen, die wir schaffen, sowas wie eine, und das nennt er prometheische Scham.
Da würde Eva Wolfanger jetzt, glaube ich, widersprechen.
Mhm.
Eva Wolfanger übrigens kann ich herzlich empfehlen. Ich gucke mal, dass ich den Talk von ihr von der Republika raushole. Es geht ja auch darum zu fragen, hat KI Emotionen? Ja, und es gibt häufige Artikel, die sagen, dass KI halluziniert auch.
Mhm.
Also, und also auch in diesem Film gibt es so Szenen, vor allen Dingen mit den Entwicklern dieser KI, die sind wirklich unfassbar absurd. Da gibt es so gar kein moralisches Gefühl mehr bei diesen Entwicklern. Ja, die lehnen das alles ab. Die sagen, ich habe das zwar programmiert, aber was die KI macht, keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht, ne? Deswegen kann ich, und weil ich es nicht weiß, kann ich dafür keine Verantwortung übernehmen. Das ist wirklich, also es ist wirklich krass auch. Ich muss darüber lachen, weil es so absurd ist. Ich habe mich während des Films natürlich massiv drüber aufgeregt. Ich glaube, ich habe auch, ich saß zum Glück in der hintersten Reihe, den ein oder anderen Mittelfinger Richtung Leinwand.
Okay, also offensichtlich gibt es prometheische Scham, prometheischen Stolz und prometheische Scheißegalnis. Und
das prometheische Wut.
Ja. Damit hätten wir dann ein Problem, ja.
So, aber ja, nein, ich finde das wirklich interessant, was das eben dann auf der Seite auch macht. Also wir haben natürlich diejenigen, die diese Produkte erschaffen und programmieren und die sich irgendwann zurücklehnen und sagen, ja, das ist halt autonom, kann ich jetzt nichts machen. Mhm. Und wer hat dann die Verantwortung für das, was da passiert? Mhm. So.
Das machen wir mit Menschlein ja auch, dass wir sie zur Autonomie führen wollen. Wir kriegen da so Kinder und tun so, als sollten die autonom werden und erziehen die eine Zeit lang und lassen es dann aber auch laufen und sagen, ja, jetzt musst du jetzt selbst verantworten, jetzt bin ich nicht mehr verantwortlich. Mhm. Also, und auch bei denen gibt es ja diesen Wechsel zwischen Stolz und Scham für die Eigenheiten, die so entwickeln. Also auch die Frage, wie viel ziehe ich mir da noch an Verantwortungsschuhen oder kann dann sagen, nee, ab jetzt, klar, ich habe deine Kindheit beeinflusst, aber jetzt musst du da selber Stellung zu nehmen. Das ist eine analoge Frage, glaube ich, weil wir uns dieser Mensch-Metaphorik einfach schlecht entziehen können. Es funktioniert nicht gut, das als etwas qualitativ total Unterschiedliches zu sehen. Und wenn wir das machen, dann ist es auch sehr leicht, sich sämtlichen Verantwortungsfragen zu entziehen, weil wir dann sagen müssen, oh, so eine Wesensform, weiß ich jetzt auch nicht, für die gelten andere Gesetze. Ja, ist ja schwierig. Also ja. Es hat schon Sinn, an diesen Analogien festzuhalten, ob sie stimmig sind oder nicht, muss man vielleicht auf anderer Ebene entscheiden. Aber um die ethischen Fragen stellen zu können, müssen wir irgendwie daran festhalten, dass Cyborgs auch nur Menschen sind, sozusagen. Oder dass die KI zumindest menschgemacht, menschverbunden, menschliche Ressourcen gebraucht hat und auch ja, eine ähnliche Logik zumindest noch bedient. Sonst wird es uns unmöglich, damit irgendwie ethische Fragestellungen zu verbinden.
Und es gibt aber auch Menschen, also auch in diesem Film gibt es Menschen, die das für völlig unmoralisch halten, dass man überhaupt sozusagen Menschen in dieser Form weiter existieren lässt oder ja, ich traue mich schon fast nicht, das zu sagen, weil sonst sagt jemand Blasphemie, wieder auferstehen lässt im Prinzip, ne? Zumindest in dieser vergeistigten Form. Und dann hast du sie sozusagen wieder zum Leben erweckt. Mhm. Und was dann?
Ja, genau. Also da kümmert sich ja auch schon lange kümmern sich Mythen und Geschichten darum, wie das denn so zu machen sei und welche Art von Leben das ist. Die Frage, was ein Zombie ist zum Beispiel oder so, die ist philosophisch ja interessant.
Ja, so wir müssen mal über Zombies sprechen.
Wenn wir mit den Cyborgs fertig sind, können wir das machen. Ja. Aber letztlich sind ja auch das Fragen nach dem Status von Gesundheit und von Leben. Mhm. Also sprechen wir dem ein eigenes Leben zu? Ich habe das gelesen in einem Kapitel über die Historie von Transhumanismus und Lebenszeitverlängerung. Und auch da, die Fragen sind schon ganz alt. Also dass man sagt, es gibt so Lebensverlängerungskonzepte, das ist historisch bewiesen und in vielen Mythen überliefert, dass es schon ganz lange Erzählungen von Verjüngungszaubern gibt, Medea-Mythos oder ja, das genannt wird das Tsunamitismus, weil längere Geschichte selber nachlesen, wie ein älterer Greis durch Anwesenheit einer jüngeren Dirne zu neuer Verjüngung kommt. Also diese Gestalten. Ich habe nie gesagt, es sei appetitlich. Und die
geht
zweite,
das auch für Frauen?
Mit Kindern und so. Kein schöner Diskurs, aber ich empfehle nachher das selber nachzulesen.
Ja?
Mhm. Das zweite ist etwas unproblematischer, nämlich der Jungbrunnen.
Ja.
Ist auch so ein Ding, ne, dass man imaginiert, es gäbe da einen Fluss aus dem Paradies und wenn man darin badet oder davon trinkt, dann funktioniert alles sehr viel besser als vorher. Und das dritte, und das ist immer noch en vogue, sind Fragen der Diätetik. Also wie hat man sein Leben zu führen? Wie viel essen, wie viel trinken, was davon essen
und trinken? Ich musste sofort an Essen und Trinken denken.
Welche? Ja, ich auch. Welche Luft, wie viel schlafen, die ganzen Überwachungsuhren, welche Ausscheidungen, emotionaler oder auch körperlicher Art.
Ich habe meine gerade hinterm Rücken versteckt.
Deine Ausscheidungen?
Nein, meine
Krass.
Uhr.
Ach so.
Die im Prinzip auch. Also wenn man das mal so Intestin sich anguckt, dann irgendwie.
Ja.
Also hinter der Bauchwand.
Also da steckt ja schon immer schon der Wunsch dahinter, man könne lange jung bleiben oder zumindest ein gutes Alter verlängern. Mhm. Irgendwie das schlechte Alter will niemand verlängern. Das aus Gründen. Mhm. Aber dass Menschen sich das fragen und solche Szenarien aufrufen, das gibt es schon immer. Was jetzt viele empört, ist, dass das auf einmal so in den Bereich des Möglichen rückt.
Ja, oder dass man im Prinzip so fremdbestimmt ist. Also wenn ich jetzt, ne, ich versuche das immer mit den Büchern zu vergleichen, weil das ja auch so eine Form von, also ich so meine geistige Welt verschriftliche ich und das kann dann eben die Zeit überdauern. Mhm. Sei das als Tagebuch, sei das als irgendein Werk oder so, ne? Wenn du mir Comenius empfiehlst, dann ist das ein paar hundert Jahre alt. Mhm. Und trotzdem lese ich von jemandem, der eigentlich schon seit ein paar hundert Jahren tot ist und das ist seine Stimme, sind seine Gedanken. Also es hat sich ja irgendwie auch fortgepflanzt. Das ist ja auch eine Form von Überleben, ne? Zumindest das geistige Überleben ist damit erstmal in die Welt gebracht und das kann ich ja auch noch rezipieren und deswegen frage ich mich halt, wo ist der Unterschied und für mich ist der Unterschied ist, dass Comenius das, was er hinschreiben und dalassen wollte, schon selbstbestimmt hat. Mhm. So, wenn ich jetzt aber hingehe und lass das über eine KI machen, dann ist da wenig Selbstbestimmung drin, sondern das entwickelt sich sozusagen ja auch fort. Also die KI ist ein lernendes System, auch da kann man natürlich fragen, inwiefern ist das lernend, aber aus der Interaktion mit der Person, ne, und wie die dann auch reagiert oder so, fügt die KI neue Muster zusammen, ne, um es mal so zu sagen. Und dann entwickelt sie im Zweifel ja auch Persönlichkeit fort. Und das ist, finde ich, oder da ist meiner Meinung nach der Unterschied zu, ich lese was jemand vor 100 Jahren, 200 Jahren, 300 Jahren geschrieben hat. Das lese ich zwar auch mit den Augen und im Kontext von heute, aber es verändert erstmal nicht die Person als solche. Ich habe eine andere Reflexionsebene.
Ja. Es tut zumindest nicht so, als sei es persönlich im engeren Sinne.
Ja, genau.
Weil Derrida,
es interagiert nicht.
Ja, genau. Derrida würde klar widersprechen, dass das irgendwie so dastehen würde. Das stimmt ja für ihn nicht. Das sagt dann, ne, Differenz und das ist im Prinzip radikale Hermeneutik mit dem Text. Passiert ja in den Jahrhunderten auch die ganze Zeit was. Ja. Und die Rezeptionsgeschichte hat man auch nicht im Blick, wenn man dann tot ist.
Ist nicht mehr dasselbe alte Papier und so. Natürlich macht das auch
ja,
was.
Ja, auch durch ihre Kontexte verändern sich die Texte und je nachdem, wer sie liest, ist das total unterschiedlich. Aber du hast völlig recht, es tut nie so, als habe es einen persönlichen Charakter oder so. Also das ist in der Wissenschaft zumindest auch schon lange als Problem erkannt, wenn man den Text mit der Person identifiziert oder so tut, als könne man aus der Biografie das Geschriebene ableiten. Mhm. Das ist immer schwierig. Natürlich gibt es Verbindungen, ist ja logisch, dass der gelebt habende Mensch nun mal zu einer bestimmten Zeit mit, weiß ich nicht, Darmkoliken den Text geschrieben hat oder wo er gerade vom Dünenspaziergang kommt, der ist dann wahrscheinlich anders, der Text. Aber aus diesen biografischen Ereignissen abzuleiten, man könne jetzt den Text besser verstehen, das ist irgendwie vorbei. So, das hat man mal eine Zeit lang gemacht, das nannte man dann Kongenialität, wenn man so nah am Genie war, aber diese Lesarten sind eigentlich vorbei. Trotzdem gibt es von Derrida ja den sehr berühmten Text Überleben im Archiv. Der meint es schon auch ziemlich menschanalog. Also auch die Texte haben ein Eigenleben, auch die haben Beziehungen, auch die verändern sich, weil der Buchstabe auf dem Papier sich nicht verändert, aber eben all seine Kontexte, in denen er gelesen wird und manchmal bei Übertragungen auch die Abschriften. Aber sie haben nie denselben personenförmigen Charakter wie jetzt so ein Hologramm oder so. Ne? Also es tut nicht so, als sei es Mensch. Es gibt noch da die Differenz zwischen dem Gesagten und dem Menschen. Und das verstehe ich schon, dass das große Unruhe macht, wenn Menschen das Gefühl haben, da wird dann etwas gerührt, dass man auch mal in Ruhe lassen sollte, weil ja, nicht umsonst nennt man den Tod auch ewige Ruhe. Ich hätte da echt ein Problem mit, aber weil ich das bin, so ganz, ganz persönlich, habe ich oft
Ewiges
das Gefühl,
in
jetzt,
Ruhe gelassen
jetzt
werden.
Lass sie doch mal in Ruhe, ernsthaft. Ja. Wo, selbst das nicht, jetzt bin ich schon tot
und immer noch nicht meine Ruhe.
Ja, ist doch ätzend. Das fällt Menschen aber schwer, Beziehungen loszulassen und zu akzeptieren, dass mal was vorbeigeht und dass das nicht verlängert werden kann oder sich auch bescheiden mit dem zu begnügen, was man an eigenen Erinnerungen hat. Auch daraus entsteht ja ein Bild. Ich habe natürlich auch von Menschen, die gestorben sind, Bilder vor mir und höre deren Stimme, ohne dass ich sie aufgenommen hätte oder wüsste, was sie zu bestimmten Fragen sagen würden. Trotzdem imaginiere ich das. Also es gibt eine Form von Lebendigkeit, die aus meiner Fantasie entspringt. Und da denke ich, zurückkommend auf deine Urbild-Abbild-Theorie, da kann man eben auch sehr enttäuscht sein, wenn das so überschrieben wird.
Absolut. Und das ist auch das, was ja passiert mit KI, ne? Also in dem einen Fall ist es sehr gut gelungen. Es gibt aber natürlich auch Fälle, da gelingt es gar nicht. Mhm. Und da fängt dann die KI an, die trauernde Person zu beschimpfen, wenn sie sozusagen sagt, so hätte mein Vater nie gesprochen oder so.
Wohle!
Ja. Oder was? Nee. Da gab es richtig so, ne, shut the fuck up und so. Ja, also richtig, da wird die, das haben wir ja auch schon mehrfach erlebt, ne, dass so Sprachmodelle, also künstliche Intelligenz, sagt man so gemeinhin, das sind ja einfach Sprachmodelle oder intelligente Sprachmodelle, Language Learning Models heißen die, glaube ich, auch LLM, irgendwie so, auf jeden Fall, dass die ein Eigenleben entwickeln und da hatten wir schon, dass sie von den in Anführungsstrichen Besten lernen, nämlich den ganzen Trollen und Hatern in diesem Netz.
Ach so. Dieses,
ja, und rassistisches Bias und so. Also da gibt es ja noch ganz viele anhängige Geschichten, wo das dann wirklich nicht so gut läuft und wo KI dann einfach ja nicht das tut, was von ihr erwartet wird. Oder meinetwegen, oh, ich habe gerade einen ganz krassen Gedanken. Egal.
Willst du den nicht teilen?
Achso, ich dachte gerade, was, wenn die KI anfängt, dich zu beschimpfen und du findest darüber raus, dass dein Vater nicht der nette Mensch ist, den du kennst, sondern dass sie die ganze Zeit
all das
im Internet rumgehatet hat. Oh mein Gott. Ja, also auch das möchte man vielleicht gar nicht wissen, aber das ist das, dieses Überschreiben von Erinnerungen und so. Und das wäre, finde ich, nicht so problematisch, wenn es eben nicht Menschen betreffen würde in so vulnerablen Zuständen. Mhm. Und dann ist es ja auch kommerzialisiert, das kommt ja noch on top, ne? Das heißt, du bist in so einem sehr vulnerablen Zustand, hast gerade jemanden verloren, den vermeintlich wieder zum Leben erweckt oder wiedergefunden und dann sagt dir dieses Businessmodell, du kannst jetzt noch 3 Fragen stellen, danach schalten wir diese Person ab. Ja, dann verlierst du sie wieder. Und
es sei denn, du bezahlst monatlich.
Genau, es sei denn, du bezahlst monatlich. Und dass die Menschen, die gerade in Trauer sind, absolut gewillt sind, das auch zu bezahlen, das ist, ja.
Ein Weiterleben hinter der Paywall.
Ja, genau. Das ist halt wirklich, also es ist eigentlich, ich finde es unmoralisch, in der Form Geld zu verdienen. Auch wenn ich verstehe, dass jemand, wenn er etwas programmiert und so und dann Server am Laufen hält, auch Kosten hat, lalala. So, aber ich finde, in der Form, das erst kostenlos anzubieten und dann zu sagen, du hast jetzt noch 3 Fragen und dann musst du bezahlen, das finde ich total schwierig.
Ich glaube, wir hatten ähnliche Argumente schon mal in Bezug auf Esoterik, dass sie gesagt haben, gegen Sinnangebote nichts zu sagen. Aber wenn sie Menschen in vulnerablen Phasen abholen und gleichzeitig finanziell dann doch das eine oder andere erfordern, dann haben wir auch da eine Problemanzeige erstellt. Das ist eine ähnliche Argumentation und da würde ich auch mitgehen. Was hier nochmal besonders ist, dass es da andockt, wo Menschen Menschen sind, nämlich bei ihrer, Damberger nennt das spezifische ontologische Eigenart, unserem Wesen nach. Das ist ein Spezifikum des Menschen. Kann sein, dass andere das auch haben, will nichts gegen Gorillas und Orang-Utans gesagt haben.
Define.
Wir wissen es nur nicht. Ne? Mhm. Ist, dass sie auf Sinnsuche gehen und diese Suchbewegungen ausführen. Und das ist schon perfide, genau da anzudocken mit etwas, was dann daherkommt als Verlängerung des Menschlichen in dieser Sinnsuche, weil die nun mal nie aufhört. Das ist Kants Argument für Unsterblichkeit, dass wir die brauchen als Imagination. Es ist ein Teil der praktischen Vernunft, die anzunehmen, weil wir die brauchen, um jemals vollkommen zu werden. Mhm. Im normalen Leben werden wir diese ethischen Fragen zum Beispiel nie beantworten können. Da kommen wir nicht zu. Wir kommen auch nie zu einer Übereinstimmung zwischen dem eigenen Leben und den moralischen Einsichten, die wir haben. Da werden wir Fehler begehen. Und deswegen brauchen wir diese Sphäre, dieses Postulat der reinen praktischen Vernunft, dass es sowas gibt, wie Unsterblichkeit, damit wir all unsere Fragen noch abtragen können, damit wir perfekt sein können, damit wir vollkommen handeln können und so weiter. Und
als Spannkraft sozusagen.
Ja, genau. Mhm. Und das ist ja schon natürlich ein guter Ansatzpunkt, um Menschen abzuholen, sehr praktisch, weil das wird nicht aufhören. Mhm. Also die wenigsten werden an irgendeinem Punkt sagen, jetzt muss ich es auch loslassen, jetzt ist gut. Da werden einige zukommen, aber das sind dann die sehr Resilienten. Und vom Prinzip her geht es dann auch mit dieser Art von Wissenschaft natürlich ganz gut weiter. Wenn wir sagen, das ist nun mal die neue Antwort auf die Fragen der Sinnsuche, dann ist ja klar, dass da eben viel drin steckt.
Was ich halt daran interessant finde, ist, dass es dich vor ein Dilemma setzt. Du hast sozusagen jemanden wieder ins Leben geholt und musst jetzt diejenige sein, die diese Person abschaltet. Mhm. Also du bestimmst sozusagen, wann sie das zweite Mal stirbt.
Naja gut, ins Leben gerufen hat sie im Zweifel zwar jemand anders, aber auch ein Mensch. Das ist ja das Argument, ne, zu sagen, es ist immer noch von Menschen gemacht, dann können Menschen es auch abschalten. Aber natürlich hängen da ethische Fragen dran, ja, ja. Klar. Und solange das Ganze ein solches Eigenleben entwickelt, dass es auch auf die noch lebenden Menschen zurückwirkt, die ja auch in einem Beziehungsgeflecht unterwegs sind und deren Handeln und Psyche und Emotionen nun mal auch einen Impact haben, solange muss man sich diese ethischen Fragen stellen, weil das einfach Auswirkungen hat auf reales Miteinander.
Es war bei dieser Filmvorführung auch eine Frau anwesend, die Mutter ist von mehreren Kindern, also ich glaube 4 Kinder hatte sie. Ich sage das deswegen, weil sie das da auch im Publikumsgespräch gesagt hat. Und die sagte, dass sie eine Tochter verloren hat, eine 19-jährige Tochter. Und in dem Zustand und in der Trauer, in der sie damals war, hätte sie alles getan. Mhm. Also man hätte alles Geld von ihr haben können. Sie hätte alles dafür getan, noch einmal mit ihrer Tochter zu sprechen, zu interagieren oder so. Und das machte mir nochmal klar, wie unfassbar vulnerabel Personen sind, die so ein plötzlich, ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, ob du dich von jemandem verabschieden kannst, ob
Bestimmt.
Das ein Prozess ist ja. Oder ob jemand plötzlich aus dem Leben gerissen wird, was ja gar nicht so selten passiert. Aber wenn es dann die eigenen Kinder sind, glaube ich, ist es dann einfach nochmal eine Stufe drüber. Und Das finde ich schon ziemlich krass. Also ich finde schon ziemlich krass, Menschen in so einer Situation mit so einer Entscheidung zu konfrontieren. Also ne, sobald die rausfinden, es gibt so eine Möglichkeit, werden die im Zweifel nutzen, ob das jetzt gut für sie ist oder nicht. Aber das ist, glaube ich, da greift man verständlicherweise nach allem, was man noch so bekommen kann.
Ja,
so.
Völlig nachvollziehbar, gerade in diesem individuellen Fall total. Ich glaube, dass der auch viel aussagt über unser kulturelles Umgehen mit Sterben und Tod.
Ja.
Das ist auch echt schlecht erlernt. Wir haben da keine besonders gute Kultur, wie man sich verabschiedet, wie man es ruhen lässt, wie man öffentlich und privat trauert. Das funktioniert bei uns nicht so gut, weil es der Steigerungslogik dieses Systems nun mal widerspricht. Also Dropout ist nicht vorgesehen und erst recht langes Sterben nicht, das noch dazu kostet.
Ja, ja, ja,
ja, das
ja,
ist ja total teuer, Hospizplätze, was die kosten. Da gibt es in Köln dann irgendwie nur 17 so, linksrheinisch und rechtsrheinisch 3 oder so. Also das ist ja wirklich zynisch, wie schlecht wir diesen Umgang pflegen, angesichts der Tatsache, dass es uns alle betreffen wird. Und dann ist es klar, dass wenn Antworten geboten werden und seien es solche, die der Steigerungslogik noch entsprechen, dass die dann auch angenommen werden, weil das so leicht ist. Das ist das, woran wir uns gewöhnt haben. Kaum jemand schafft es, etwas gut sein zu lassen, Schluss zu machen und mit der Person nichts mehr zu tun zu haben. Den nicht noch mal zu stalken oder so. Es in Ruhe zu lassen. Wir lernen nicht, Dinge sein zu lassen.
Ich glaube, es ist aber auch immer ein Prozess. Es ist ja nie,
ja.
Also gerade, ne, lass uns von Trennung reden, wenn wir nicht von Tod reden wollen, aber gerade wenn noch Dinge zu klären sind.
Ja, klar.
Ist es unglaublich schwierig, etwas einfach mal in Ruhe zu lassen.
Ich meine auch nicht die Mutter, die ihr Kind verloren hat. Das ist ein Ort, an den ich emotional gar nicht gehen kann, weil es mir so schwer fallen würde. Ich
Absolut.
Glaube nicht, dass ich das im Leben schaffen würde, das gehen zu lassen. Ne? Ich meine nur, unser kultureller Umgang damit, dass Dinge an ein Ende kommen, ist schlecht erlernt. Wir versuchen eigentlich häufig noch zu steigern, noch zu verlängern, noch irgendwie was rauszuholen oder so, bis wir dann vielleicht doch sagen müssen, nee, okay, das war's jetzt. Oder vielleicht ist es auch gut erlernt, dass wir nicht zu früh alles fallen lassen. Den Punkt nehme ich jetzt schon auf, dass du sagst, wenn da noch Fragen sind oder noch was zu klären ist, da war man vielleicht vorher zu schnell mit und hat gesagt, na gut, dann war's das jetzt. Aber insgesamt täte es uns gut, dahin zu gucken und eine Kultur zu entwickeln, die beides zulässt, die fragen kann, wo ist es denn sinnvoll, noch was weiter zu verlängern, das Überleben auch noch zu verlängern zum Beispiel. Warum haben so wenig Menschen PatientInnenverfügungen? Mhm. Und ab wann dann auch nicht mehr? Also uns mit diesen Fragen zu beschäftigen, das ist mein Punkt. Das ist, glaube ich, dran. Und darauf sind wir da mit der Nase gestoßen.
Das glaube ich nämlich auch. Also ich weiß gar nicht, ob man das in Ruhe lassen muss. Das tun wir ja auch nicht, wenn wir Personen imaginieren und mit ihnen ins Gespräch gehen und so. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Und ich glaube auch, dass das einen therapeutischen Sinn haben kann, ne? In dem Fall. Die Frage ist halt nur, wem überlässt man das? Also überlässt man das wirklich Unternehmen? Ja, wo dann auch nicht transparent ist, was zum Beispiel mit deinen Daten passiert, müssen wir vielleicht uns auch deswegen darüber unterhalten, wegen unserer eigenen Endlichkeit. Also möchte ich, dass nach meinem Lebensende von mir eine KI erstellt wird, mit der meine Nachkommenden oder meine Familien, meine Freunde, wenn das überhaupt jemand möchte, ja, ist das okay? Also ist das für mich okay oder ist mir das total egal, weil ich sage, ich muss es ja eh nicht mehr miterleben, es geht ja nur um die anderen. Aber sollte das dann in der Hand von kommerziellen Anbietern liegen oder sollte das nicht irgendwie in einer anderen Form verfügbar sein. Also deswegen komme ich immer auf diesen Unterschied zur Erinnerungskultur, weil das eben mit Einwilligung der jeweiligen Personen stattfindet. Mhm. Natürlich wissen die auch nicht, was dann damit gemacht wird. Natürlich wissen die auch nicht, ob die mit irgendeiner KI dann erweitert werden oder nicht. Aber das zumindest mal mitzudenken und zu sagen, okay, das geht bis hier und nicht weiter. Und auch ein Bewusstsein dafür zu haben, dass KI nichts Ewiges ist, ja. Mhm. Also das braucht halt Strom, Server, Datenkapazitäten und es kann verloren gehen, ja. Mhm. Auch das kann einfach unwiederbringlich weg sein. Und was bleibt dann eigentlich? Das ist ja die Frage, die HistorikerInnen sicherstellen. Ne? Also wir hatten sehr lange viele Dinge, die gut archivierbar waren. Mhm. Du hattest eben auch schon mal vom Archiv gesprochen. Mhm. Und jetzt, da wo alles digital ist, ist es nicht mehr so gut archivierbar. Und sobald irgendwie jemand seine Existenz aus diesem Netz löscht, ja, kann es auch einfach sein, dass sie dann verschwindet. So.
Ja. Ich glaube, die moderneren PatientInnenverfügungen werden da Häkchen für vorsehen. Die sind jetzt schon unglaublich differenziert. Ich hatte mal eine gemacht vor 15 Jahren, dann vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren und dann nochmal vor 2 Jahren oder so. Mhm. Und die wurde immer differenzierter und dann tauchte auch so ein Punkt auf wie, was soll mit meiner E-Mail-Adresse passieren? Mhm. Kriegt dann jetzt jemand das Passwort und löscht den Account oder läuft er ewig weiter? Krieg ich weiter den ganzen Spam? Oder für immer? Oder
Spam-KI-Beantworter.
Ja, genau. Danke, nein. das sind ja Fragen, die vorher so gar nicht aufkamen.
Ja, ich dachte gerade, vielen Dank für das Angebot. Nein, ich brauche keine Penisverlängerung mehr.
Jetzt nicht mehr. Das sähe jetzt auch komisch aus am Skelett.
Ja, genau. Also an sowas muss man dann denken.
Ja, genau. Also vielleicht ist es tatsächlich das, dass uns all das zurückwirft auf die Fragen unserer Endlichkeit, unserer Humanität und dass wir darauf irgendwie versuchen müssen, ohne KI Antworten zu finden.
Also ich glaube, dass wir ohnehin ohne KI Antworten darauf finden müssen, weil es dann darauf einwirkt. Ich bin auch gar nicht so sicher, also ne, auch gerade im Gespräch mit dir, weil du sagst, da denkt man schon sehr lange drüber nach, ob uns KI für neue Herausforderungen stellt oder alte Fragen in neuem Gewand daherkommen oder alte Denkgebäude jetzt sozusagen sich an einer digitalen Realität messen müssen können.
Finde ich auch total spannend, die Frage habe ich mir auch gestellt. Es sind auf jeden Fall Anteile dabei, die immer schon besprochen wurden, so Fragen von Leib, Seele und so weiter, ne? Ethik, Unkörperlichkeit, Unsterblichkeit, Unendlichkeit, all der Kram ist schon oft bedacht worden. Es kann aber schon sein, und das werden wir halt leider immer erst im Nachhinein feststellen, dass es jetzt eine neue Qualität entwickelt. Mhm. Weil wir das in der Weise nicht gewohnt sind, dass uns, was vorher Maschine war und irgendwie anfassbar auf die eine oder andere Weise, total entfleucht, weil es Algorithmus ist so. Also wir, das, da haben wir noch nicht so viel Erfahrung mit diesem ganz unkörperlichen, was aber körperliche Auswirkungen hat oder Körper imaginieren kann oder
ja,
so.
Ja, wir haben keine Ahnung, wie sozusagen dieses Zusammenspiel funktioniert. Ne? Ja. Also da ist schon eine gewisse Form von Autonomie findet da statt, in die wir dann keinen Einblick mehr haben, weil wir nicht wissen, was darauf einwirkt. Also mit welchen Daten zum Beispiel diese KI trainiert wird.
Ja,
ne?
Wobei wir uns dann auch immer schon gefragt haben, als es dann Robotik gab, werden die Maschinen die Macht übernehmen? Ne? Metropolis, ein ewig immer noch aktueller Film, werden uns unsere eigenen Schöpfungen sozusagen abschaffen? Das war ja auch immer die Frage, braucht man Menschen dann überhaupt noch oder entwickeln die so ein Eigenleben? Also es kann schon sein, dass das einfach nur eine Neubeantwortung alter Fragen ist, aber schon in einer Qualität, die wir vorher nicht hatten, glaube ich.
Ja, also in einer Allgegenwärtigkeit, die wir vorher nicht hatten und Allverfügbarkeit, weil die Hürden sind halt wirklich sehr klein geworden.
Ja, und vieles davon ist auch unsichtbar, ne? Die Hausarbeiten, die ich so eingereicht kriege. Mach da mal sichtbar, wer das geschrieben hat.
Ja.
Das ist nicht so leicht.
Ja, nee, das stimmt, das ist nicht so leicht. Das kannst du halt nur abfragen nachher.
Ja, mündliche
In
Prüfung.
In Abwesenheit von ChatGPT. Obwohl wir wissen ja nicht, ob das wie bei Quality Land ist, ob wir nicht alle irgendwann so einen Wurm im Ohr haben, der alles vorsagt oder so.
Ja.
Da finde ich tatsächlich die Bücher von Marc-Uwe Kling spannend, was das angeht. Ne? Also wie ist das eigentlich, wenn wir jederzeit irgendwas, irgendein Device bei uns haben, das uns Fragen beantwortet, welche Fragen stellen wir dann, was brauchen wir eigentlich noch, worauf kommen wir selber und so. Also wir sind ja sehr stolz auf unser eigenständiges Denken, aber vielleicht ist es gar nicht so gut, wie wir alle denken.
Ja, wie gesagt, also wahrscheinlich ist eine Mischung aus prometheischem Stolz und prometheischer Scham angezeigt.
Und ich möchte
das
dir
nicht
die prometheische
Gedanke.
Wut hinzufügen.
Ja, ist gut, das ist deine. Die lassen wir dir.
Ja, die hatte ich. Möchte ich nur noch mal darauf hinweisen. Ja, also ich glaube, man kann dieses Thema auch nur anreisen
zum Film.
Ja, aber auch anreisen zu diesem ganzen Themenkomplex. Mhm. Da steckt noch total viel drin, also auch in diesem Gespräch. Ich glaube, das kann man in so einem kurzen, in so einer Stunde kriegt man das nicht durchdiskutiert.
Nein.
Aber man da den Blick hinzuwenden, ich finde das total spannend. Ich weiß auch nicht, warum mich das so fasziniert. Zum Beispiel, ich habe ja noch, beziehungsweise ich versuche, möglichst wenig KI zu benutzen, aber natürlich benutze ich das auch gerne, ja. Dinge, die meine Gespräche transkribieren zum Beispiel, also mal davon abgesehen, dass es hilfreich ist im Sinne von Zugänglichkeit, also nicht hörende Menschen, die Podcasts mitbekommen möchten, die profitieren natürlich davon, dass Apple Podcasts jetzt mithilfe einer KI auch unseren Podcast einfach transkribiert, ohne dass wir dafür extra ein Tool anschaffen müssten oder das irgendwo extra nochmal veröffentlichen müssten. Mhm. Das heißt, auch dieser Podcast füttert natürlich irgendwelche Modelle, irgendwelche KI-Systeme, Software mit dem, was wir hier von uns geben und was damit passiert. Wir wissen es nicht.
Ja, ja, ich bin nicht nur deswegen, aber auch deswegen war ich ja anfangs auch so zögerlich, ne? Ja. Überhaupt Öffentlichkeit und Stimme und so herzugeben.
Wir sind ja auch nur hier so leiblich zusammen, zu zweit und alle anderen bekommen sozusagen nur dieses Äthergeräusch.
Naja, manchmal sind ja auch noch Menschen da und kriegen auch ein Mikro.
Das stimmt. Und das eine Mal, wo wir es live gemacht haben, war auch sehr schön.
Ja, das stimmt.
Ja. Aber in der Regel sitzen wir hier zu zweit und ihr müsst euch drauf verlassen. Das ist keine KI. Aber vielleicht kann die das auch.
Wir könnten uns zwischendurch eine schallern, damit es echter wird. So als Zertifikat. Nein? Na gut.
Doch, ist okay, ist okay.
An dieser Stelle beenden wir das.
An dieser Stelle blenden wir den Radiotitel für Sie aus.
Ja, genau.
So, hinter mir stehen übrigens die Boxhandschuhe, Rita. Wenn du wirklich eine geschallert haben willst, dann ziehe ich mich schnell um.
Lieber nicht von dir.
Ich glaube, du kannst dich wegducken und dann die Antwort möchte ich nicht vertragen. müssen. So, wie war das? Eine
ja, das passt ganz gut, weil du angefangen hast, dass der Film vor allen Dingen Fragen von Körper, Geist aufgeworfen hat. Das war deine Eingangsthematik. Ja. Insofern passt das schon. Ich
bin wieder sehr leiblich geworden zum
ja,
Schluss.
Ja, genau. Und da schließt sich der Kreis, weil das natürlich eine alte Frage der Philosophie ist. Und wir haben nur kurz hingeguckt. Aber das ist ein immens wichtiges Thema in Bezug auf KI. Was daran ist leiblich, was daran ist menschlich und nicht menschlich. Und das war, glaube ich, der zweite Punkt, dass wir verschiedene Logiken unterschieden haben mit Transhumanismus und Posthumanismus und gesagt haben, das eine ist noch dieser Logik des Menschlichen verhaftet und das andere will sich davon lösen. Da muss man dann auch in diesen Diskursen hingucken, was genau ist jetzt das, was sich abbildet? Will das noch menschlich sein oder nicht mehr? Und daran anhängig und analog dazu die Frage, ist es eine Zeitkonstellation, so wie wir Zeit kennen, also einfach nur eine Verlängerung dessen, was wir kennen, oder bedient es eine ganz andere Zeitlogik, an die wir denkend gar nicht rankommen? Dann sind wir auf Basis dessen, glaube ich, dazu gekommen, daraus zu folgern, dass es ethische Fragestellungen geben muss. Also diese Form der Zurückgeworfenheit auf was ist denn dann das Menschliche und wie müssen wir mit diesen Fragen umgehen, ist etwas, was wir aus dem Diskurs nicht ausblenden können, weil du da so prometheisch wütend wurdest, wenn das ausgeblendet wird, völlig zu Recht, weil wir diese Sphäre nun mal brauchen. Und dann sind wir letztlich rausgekommen bei Fragen der Erinnerungskultur, der Fantasie, des Imaginierens. Also machen wir das nicht immer schon und hat das jetzt überhaupt eine eigene Qualität oder ist es nur eine Neubeantwortung ganz alter Fragen? Und vielleicht ist das ja auch so eine Art Fazit, dass man sagt, wir müssen jetzt vielleicht wie immer oder auch neu Formen suchen. Wie wollen wir damit umgehen? Wie wollen wir das in Gemeinschaft einpflegen? Wie geht man als Individuum damit um? Das ist was, was wir so psychologisch nicht besprechen können, aber die Fragen stellen sich auf jeden Fall. Und letztlich geht es dann um nicht weniger als die Frage des Humanums, ne? Wie trennen wir, was Mensch ist und was nicht Mensch ist.
Ja, ja. Spannend. Ich finde es wirklich mega spannend. Ich möchte jetzt eigentlich eine Woche frei haben, dieses Buch lesen, den Film nochmal angucken mit dir zusammen und dann reden wir nochmal.
Und dann laden wir die beiden nochmal
ja, ein. Wenn die verfügbar sind.
Ja, Zeit haben die bestimmt auch nicht.
Ja, die tingeln immer in der Weltgeschichte rum. Deswegen ist es auch gerade schwierig, die irgendwie physisch in den Ort zu kriegen. Hans Block war zum Beispiel zugeschaltet mit sehr schlechtem Internet in dieses Kino. Mit großer Verzögerung. Ja, der hat das sehr gut gemacht. Er war sehr entspannt und sehr geduldig. Aber es war, glaube ich, für die Zuhörenden und Zuschauenden ein bisschen anstrengend, dem Gespräch zu folgen, wenn da nur so einzelne Pixel übertragen werden.
Na, dann empfehlen wir lieber das Buch.
Genau.
Das erfordert seine Anwesenheit nicht. Willst du das sagen?
Ja, das ist, ja sozusagen Anwesen von Moritz Riesewiek und Hans Block, die digitale Seele unsterblich werden im Zeitalter künstlicher Intelligenz von Goldman erschienen 2020.
Und der Film heißt Eternal You.
Genau.
Das machst du dann das.
Genau, das mache ich dann.
Und auf meiner Liste waren Thomas Damberger mit Cyborgs sind auch nur Menschen. Philipp Daum, der Sprung ins ganz hohe Alter. Das habe ich gar nicht so direkt zitiert, aber es geht um die Frage, wie wird man denn ganz alt? Also wir haben es kurz angerissen mit der Diätetik und so.
Mit der Luft.
Ja, da fand ich ganz spannend, dass bei allen Studien der Faktor Sozialität irgendwie als entscheidend rausgestellt wurde und da hatte vorher gar keiner hingeguckt. Barbara Elkelis, die begrenzte Lebenszeit, Alterstheorien und Konzepte in der Medizin. Das ist das mit den 6 Faktoren. Das ist in einem Sammelband von Veronika Jüttemann, der heißt Ewige Augenblicke. Das ist irgendwie auch ganz schön. Dann habe ich Oliver Krüger zitiert mit Virtualität und Unsterblichkeit, Gott, Evolution und die Singularität im Post- und Transhumanismus. Daher ist auch diese sehr genaue Unterscheidung zwischen Post- und Transhumanismus. Und im Übrigen gibt es in diesem Buch ein Who is Who des Post- und Transhumanismus. Das ist total hilfreich. Da sind immer so Personen aufgeführt, man denkt, ach ja, 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 stimmt. Kann ich empfehlen. Dann gibt es einen HerausgeberInnenband von Sabrina Schenk und Martin Karcher. Die sind an diesem Thema total dran. Also wenn man von denen was findet, immer lesen. Der Herausgeberband heißt Überschreitungslogiken und die Grenzen des Humanen. Neuroenhancement, Kybernetik, Transhumanismus ist 2018 erschienen. Dann habe ich von Erik Ode, Scham oder Stolz, wie man in der digitalen Arbeitswelt überlebt, zitiert. Auch das ist in einem Herausgeberband von Dominik Busch. Individuen in digitalen Arbeitswelten. Und daher kommt der Vorschlag, mit der prometheischen Scham auch so umzugehen, dass man stolz wird auf seine eigene Unvollkommenheit und dann so ein schönes Mittel findet zwischen Stolz und Scham. Und als letztes Michael Wimmer, Antihumanismus, Transhumanismus, Posthumanismus, Bildung nach ihrem Ende. Das ist im Jahrbuch für Pädagogik von 2014 schon, also inzwischen 10 Jahre alt und spannend, das nochmal zu lesen.
Und ich würde dem noch beigesellen Eva Wolfangel mit ihren halluzinierenden KI-Modellen und Marc-Uwe Kling und Quality Land. 1.0 und 2.0, hell und dunkel.
So.
Ich habe mir direkt die dunkle Version gekauft, weil ich dachte, wozu denn die helle?
Ja.
Also, hat irgendwer die helle Version gekauft und wenn ja, warum?
Manche haben beide gekauft.
Und?
Grauzone.
Okay, so, also, wenn ihr mit uns in Verbindung treten möchtet in dieser digitalen Welt, wir versprechen, es antwortet keine KI, ja, dann könnt ihr das tun unter www.wasdenkstdudenn.de, da könnt ihr uns einen Kommentar dalassen, ihr könnt uns Mails schreiben an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Wir haben einen Mastodon-Account, wasdenkstdudenn@podcasts.social. Wir haben einen Steady-Account, da könnt ihr, wenn ihr Lust habt, uns einen Euro im Monat da lassen oder nehmt das Jahresabo für 12 Euro. Genau, damit finanzieren wir unser Podcast zu Hause, also den Webspace, den wir benutzen und was für die Technik und das, was überbleibt, das spenden wir großzügig an humanitäre Einrichtungen sozusagen und wie nennt man das? Organisation. Mein Gehirn ist definitiv keine KI. Und genau, für alle, die oder an alle, die uns bis hierhin gespendet haben und auch unterstützen die ganze Zeit, schon mal ein ganz, ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und wenn ihr Lust und Zeit habt, dann lasst uns doch gerne auch eine Rezension da, wo ihr den Podcast hört oder irgendwelche Sternchen. Bei Spotify geht das auch, glaube ich, mit den Kommentaren, aber ich kann sie nicht freischalten, weil ich keinen Account dafür habe oder ich habe es noch nicht rausgefunden. Auf jeden Fall, ihr könnt auf jeden Fall Sternchen da lassen und Rezensionen da, wo es geht, da würden wir uns sehr freuen. Oder empfehlt uns einfach weiter, wenn ihr das gerne gehört habt und denkt, ah, ich möchte gerne, dass die Person das auch mal hört, damit wir darüber sprechen können. Dann macht das doch auch gerne. Das hilft uns ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Reichweite zu gewinnen, wenn ihr denkt, wir hätten das verdient. Aber ihr wisst, andere Menschen haben sehr viel Reichweite. Vielleicht können wir denen was entgegensetzen. Und bis dahin würden wir sagen, wir denken uns ein neues Thema aus. Oder ihr schickt uns einen Vorschlag. Und dann sagen wir bis bald. Tschüss.
Tschüss.